Herzlich willkommen zur nächsten Session zum Thema Windows Azure. Ganz kurz, kannst du mir ein Plakat bringen, bitte? Das wäre ganz, ganz super. Herzlich willkommen zur nächsten Session zum Thema Windows Azure. Kurze Frage in die Runde, wer war in der letzten Session? Wer war nicht in der letzten Session? Wow. Okay. Gut. Dann nochmal ganz von vorne, mein Name ist Marius Buster. Ich bin Technical Evangelist und Cloud Architect in einem Team, das sich Windows Azure ISV Incubation Team nennt. Langer Name, einfache Aufgabe. Wir arbeiten mit Softwareherstellern daran, ihre Produkte entweder Cloud-ready zu machen und in die Cloud zu migrieren oder mit den Softwareherstellern entsprechend neue Cloud-Services zu gestalten und zu entwickeln. Und zwar sowohl von der kommerziellen als auch von der technischen Seite, wobei ich mit dem Team hier in der Schweiz eher sozusagen den technischen Part übernehme. Gut, das Thema, das wir uns jetzt etwas genauer anschauen werden, sind Virtual Machines und Cloud Services gemeinsam in Aktion. Ja. Kurze Frage, vielen Dank, kurze Frage in die Runde. Wer hat sich schon mit Windows Azure beschäftigt? Das ist mehr als beim letzten Mal. Beschäftigt heißt jetzt, wer hat schon einmal wirklich hands-on schon was mit Windows Azure gemacht? Okay. Hands-on mit Virtual Machines? Hands-on mit Cloud Services? Okay, es wird dann immer weniger. Gut. So, wer hat dabei schon mal Challenges gehabt? Herausforderungen? Probleme sage ich jetzt nicht, weil gibt es nicht, es gibt keine Probleme. Gut, kurz zusammengefasst, also der Grad an Leuten, die sich mit Windows Azure beschäftigt haben, ist wesentlich höher in dieser Session, davon bin ich eigentlich auch ausgegangen, daher die super, 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 super Quick Summary zum Thema Windows Azure. Kurz zusammengefasst, Windows Azure ist Microsofts Public Cloud Plattform. Als solche muss man diese Plattform von zwei Perspektiven betrachten, nämlich einerseits, welche Umgebungen bietet mir die Plattform, um eigene Anwendungen in der Cloud betreiben zu können, und zweitens, welche Services bietet mir die Plattform, die ich dann eben in meine Applikationen einbauen kann, um gewisse, sage ich mal, höherwertige Dienste ausführen zu können. In Bezug auf Betrieb von Anwendungen in der Cloud bietet Windows Azure Virtual Machines. Das heißt also, Sie betreiben virtuelle Maschinen bei uns in unserer Cloud auf unserer Virtualisierungsplattform. Das bedeutet am Ende des Tages, dass Sie natürlich Ihre Applikationen da drin laufen lassen können. Obliegt aber Ihnen, was Sie mit der virtuellen Maschine machen. Wir schauen da auch nicht rein, es interessiert uns nicht. Die Maschine, die gehört vollkommen Ihnen. Wir schauen nur, dass die Maschine läuft, und zwar mit einem SLA von 99,9%, sobald wir GA gehen. Das ist es. Ja, Sie sind für die virtuelle Maschine verantwortlich. Das heißt, Sie müssen Patch-Management machen, Firewalls konfigurieren, Netzwerk konfigurieren und so weiter. Und dann können Sie natürlich alle möglichen Applikationen da drinnen laufen lassen. Ziel von unserer Seite war es, dass halt so ziemlich alles läuft, was auch auf einem normalen Windows-Server in einer virtuellen Umgebung läuft. Dann gibt es als nächstes Environment für den Betrieb von Applikationen, Cloud Services. Und da bewegen wir uns das erste Mal im Umfeld Platform as a Service. Sprich, Sie interessieren sich nicht mehr für die Infrastruktur. Wir managen und betreiben die Infrastruktur für Sie. Sie geben uns nur ein Paket für Ihre Anwendung. In dem Paket steht drinnen, das ist die Anwendung, das sind die Anforderungen der Anwendung an unsere Cloud, und die Anwendung sollte in so und so vielen virtuellen Maschinen laufen, das können Sie dann auch zur Laufzeit ändern, und wir setzen alles auf. Cloud Services, AKA oder früher Web und Worker Roles genannt, ist das, was wir eigentlich seit 2009, seit dem kommerziellen Launch der Plattform von Beginn an haben, und Plattform as a Service ist auch im Prinzip nach wie vor unsere primäre Strategie, allerdings ohne Virtual Machines geht es einfach nicht, man braucht es, und daher nehmen wir das mindestens genauso ernst. Bei Cloud Services ist es so, dass diese Plattform gedacht ist für hochskalierbare, hochverfügbare Anwendungen in der Cloud. Man sollte entsprechend und man kann entsprechend auch Applikationen verteilt auf vielen virtuellen Maschineninstanzen betreiben. Man sollte das auch tun, sonst passiert das, was mir in der letzten Session passiert ist, dass gerade eine Maschine aktualisiert wird im Update-Zyklus und dann halt für ein paar Minuten nicht da ist. Insofern immer mindestens zwei Instanzen betreiben. Das ist das Learning daraus. Entsprechend ist aber Cloud Service auch von den architektonischen Anforderungen etwas herausfordernder. Also man muss mit Zustandslosigkeit, mit verteilter Umgebung, Auslagerung von State Management und so weiter sich beschäftigen, was jetzt für die Advanced Services und Applikationen à la Facebook und eBay genau das Richtige ist, aber für diejenigen, die einfache Webseiten und Backends für mobile Geräte bauen, eben nicht. Und deswegen haben wir im Juni Windows Azure Websites vorgestellt, das ist im Prinzip eine Shared Hosting Plattform für Web-Applikationen. Im nächsten Session-Block gibt es eine eigene Session zu diesem Thema, wo Sie dann sehen, wie Sie ASP.NET MVC-Applikationen, Classic ASP, PHP oder Node.js-Applikationen auf unserer Shared Web Hosting Plattform, die by the way auf Cloud Services aufbaut, betreiben können. Im September haben wir dann für all jene, die einfach Tablet-Applikationen oder Phone-Applikationen bauen wollen und sich nicht mit dem Backend intensiv beschäftigen möchten und das auch nicht können, Mobile Services vorgestellt. Ist also im Prinzip ein komplettes Backend für die Entwicklung von Diensten auf sehr, sehr einfacher Basis, die für mobile Geräte als Backends dienen. Ja, sehr viel vorgefertigte Funktionalität, sehr viel wird generiert und automatisch gemacht, hat den Vorteil, dass ich mich nicht damit beschäftigen muss, hat den Nachteil, dass ich natürlich weniger Kontrolle über das habe, was passiert. Das ist sozusagen immer der Trade-off. Ja. Volle Kontrolle, aber viel mehr Operational Management, etwas mehr Kontrolle, viel weniger Operations Management, weniger Kontrolle, kaum ein Operations Management, weniger Kontrolle, kaum ein Operations Management. Das ist so die Philosophie, die sich dahinter verbirgt. Und das sind so die Umgebungen, in denen Sie Applikationen auf Windows Azure laufen lassen können. Zusätzlich zu diesen Environments gibt es dann Building Block Services, die Sie selbst in Ihren Applikationen über APIs und Schnittstellen verwenden können, wie zum Beispiel Azure SQL Database, da können Sie halt dann ein SQL, also eine SQL Server Datenbank requesten, die wird dann bei uns im Rechenzentrum dreifach repliziert, hochausfallsicher, hochverfügbar betrieben. Dann gibt es sowas wie ein Storage für Binary Large Objects und NoSQL und solche Sachen. Dann gibt es Media Services, ich picke jetzt ein paar Beispiele raus. Das sind im Prinzip Dienste, wo Sie Video Encoding und Video Format Conversion sowie Live- und On-Demand-Streaming über unser Rechenzentrum laufen lassen können, ohne sich mit der Infrastruktur im Detail beschäftigen zu müssen, nur dass Sie ein Verständnis dafür bekommen, was das bedeutet. Wenn Sie zum Beispiel ein Video haben und Sie wollen das encoden, dann gibt es eine API für Media Services, wo Sie sagen, ich erzeuge einen Job, da ist mein Ausgangsvideo, bitte in diese drei Formate konvertieren, der Job läuft dann im Hintergrund, wir skalieren das automatisch, je nachdem wie ausgelastet wir hier sind und Sie bekommen dann Bescheid, wenn das Video fertig encodiert ist in Ihrer Applikation. Also das ist so die Ebene, auf der man arbeitet, wenn man mit diesen Building Block Services arbeitet. Das ist sozusagen die, ja genau, dann gibt es noch eins zu sagen zu Windows Azure und zwar Windows Azure wird leider sehr oft als erstes mit Microsoft und .NET verbunden. Die meisten Leute glauben, das ist eine Plattform, die für .NET gebaut ist. Das stimmt nicht. Windows Azure ist gebaut als eine Plattform, die offen ist für den Betrieb von Applikationen, egal in welcher Sprache und egal mit welcher Runtime sie entwickelt wurde. Ich kann Java-Applikationen da drinnen betreiben und es gibt ein SDK dafür. Ich kann PHP-Applikationen da drinnen betreiben und wir stellen einen SDK dafür zur Verfügung. Ich kann Ruby on Rails-Applikationen da drinnen betreiben und es gibt ein SDK dafür. Und mittlerweile sogar auch so Sachen wie Node.js, das ist serverseitiges JavaScript, für all jene, die das nicht kennen, oder auch C++. Also wer von Ihnen entwickelt C++? Einer. Also wenn Sie im Web nach Casablanca suchen, Casablanca und Azure, dann werden Sie den SDK finden. Das ist nämlich der Codename für den SDK. Gut, das war so die Kurzzusammenfassung von Windows Azure. Also unsere Cloud Computing Plattform. Stellt sich die Frage, okay, jetzt haben wir Azure gesehen, war eigentlich relativ kurz und knackig, was machen wir jetzt den Rest, also die restlichen 40 Minuten? Wir beschäftigen uns mit einem bestimmten Thema, und zwar beschäftigen wir uns damit, wie man Virtual Machines, Windows Azure Virtual Machines, gemeinsam mit Windows Azure Cloud Services verwenden kann. Das heißt, das Szenario ist folgendes. Nehmen wir an, wir haben eine Applikation, die teilweise im Plattform-as-a-Service laufen würde, aber eben nicht ganz. Und das, was nicht im Plattform-as-a-Service läuft, das wollen wir in einer Virtual Machine betreiben. Und damit die Virtual Machine mit dem Plattform-as-a-Service-Teil kommunizieren kann, brauchen wir ein Virtual Network, um diese beiden Dinge miteinander zu verbinden. Grafisch und schematisch dargestellt schaut das dann in etwa so aus, was wir hier machen. Wir machen in unserem konkreten Beispiel eine virtuelle Maschine, auf der wird dann ein SQL-Server laufen. Diese virtuelle Maschine liegt in einem virtuellen Netzwerk mit einer Webrolle, wo unsere Web-Applikation draufläuft. Der Unterschied zwischen dieser Welt und dieser Welt hier ist folgender. In dieser Welt, also bei Virtual Machines, sind wir dafür verantwortlich, dass wir die virtuelle Maschine vollkommen selbst warten, pflegen. Das heißt, Patch-Management, Updates der eigenen Applikation. Wenn wir hier eine High Availability haben wollen, dann müssen wir es machen, indem wir eine zweite virtuelle Maschine aufziehen und die in eine sogenannte Availability Group mit der anderen virtuellen Maschine hängen und dann halt eben sowas wie SQL Mirroring und Logshipping und so einrichten. Das ist die eine Welt. Auf der anderen Welt läuft auch alles in virtuellen Maschinen, aber wir verwalten und managen diese virtuellen Maschinen nicht. Das System, also die Windows Azure Infrastruktur, managt diese virtuellen Maschinen für uns komplett. Entscheidet selbst, wann da aktualisiert wird, wann Maschinen rebootet werden, wie Maschinen im Rechenzentrum umverteilt werden, um die Last besser aufzuteilen im Rechenzentrum, dass man halt nicht allzu sehr von irgendwelchen Wahnsinnigen, die gerade Vollgas werken, beeinflusst wird und so weiter. Wenn man das vergleicht, was das bedeutet konzeptionell, dann würde man sagen, stateful, alles stateless. Also alles, was in diesen virtuellen Maschinen drinnen lebt, ist vergänglich, weil die virtuellen Maschinen werden halt je nach Bedarf hochgefahren, niedergefahren, neu erzeugt und so weiter. Und genau dort leben eigentlich Web-Applikationen sehr gut oder fühlen sich Web-Applikationen sehr wohl, die schon selbst in load-balanced environments betrieben werden, während hier sich eher so Sachen wie stateful Serverkomponenten wie ein Active Directory wohlerfüllen. Ja. Warum wir gerade das Beispiel mit einem SQL-Server machen, darauf kommen wir dann im Detail zu sprechen. So, das ist es, was wir tun wollen. Das ist das Ziel dieser Session. Wie tun wir das Ganze? Und warum tun wir das Ganze? Sollten wir uns vielleicht vorher anschauen. Ich habe es in Wirklichkeit eh schon ganz kurz erklärt. Ja. Also bei Plattform as a Service, also Cloud Services, ist es im Prinzip so, dass Cloud Services die Umgebung, in der wir laufen und laufen müssen, vorgibt. Ja. Also bei Cloud Services läuft zum Beispiel alles auf einem Windows Server 2008, Service Pack 1 und neuer. Es läuft alles in einem Load Balanced Environment. Der Load Balancer verteilt die Last gleichmäßig über Round Robin Algorithmus auf alle Server, die sich hinter dem Public Endpoint also ihrer cloudapp.net-URL, über die dann die Applikation der öffentlichen breiten Welt zur Verfügung gestellt wird, läuft alles load-balanced, wird entsprechend aufgeteilt. Der Grund, indem man ein Environment strikt vorgibt, kann ich das Operations Management und die Art und Weise, wie ich skaliere, extrem effizient gestalten. Das ist der Grund, warum wir das machen. Das ist auch der Grund, warum Sie im Plattform-as-a-Service Dinge schlussendlich wesentlich kosteneffektiver an Ihren Kunden weiter verrechnen werden können. Und Das ist dann, wie wir später sehen werden, auch einer der Vorteile. Aber ich muss halt in so einer Umgebung leben können. Das ist dann halt oft das Problem. Gut, dann nächster Punkt. Das, was wir so gelernt haben in der Arbeit mit unseren ISVs, ist die Tatsache, dass Legacy-Applikationen, also etwas, das über die letzten 10, 15 Jahre gewachsen ist, auch wenn es schon eine .NET-Applikation ist oder eine moderne Java-Applikation ist, meistens nicht eins zu eins da drinnen performant läuft, sondern man muss ein paar Dinge in der Architektur umgestalten. Wie zum Beispiel den Session State in einen Azure Cache oder in einen Azure Storage auslagern, anstatt im intern irgendwie zu verwalten. Wie zum Beispiel das lokale Filesystem loswerden und durch ein Blob Storage ersetzen, weil die virtuellen Maschinen im Plattform as a Service sind vergänglich. Ja. Also alles, was da auf lokalen Harddisks gespeichert wird, ist weg. Ja. Wann die Maschine abbrennt, ja? Aus welchen Gründen auch immer. Ja? Und auch damit muss man umgehen können. Ja? Und das bedeutet oft, dass man seine Applikation in der Architektur etwas umgestalten muss. Das hat zwar Vorteile, weil meistens solche zustandslose Architekturen besser skalieren als Stateful-Architekturen, und zwar auch vor allem im Sinne von linearer Skalierung, ja. Aber hat natürlich den Nachteil, dass man halt sofort Geld, Aufwand, Zeit und Ressourcen in die Hand nehmen muss, um eine Applikation zu migrieren. Ja. Und das letzte Thema, das kommt eben sehr oft im Azure SQL Database Umfeld zum Vorschein. Plattform as a Service bedeutet oft, dass man sich die Ressourcen, auf denen die Applikationen läuft, mit anderen Kunden teilen muss. Also bei zum Beispiel Azure SQL Database, wenn Sie sagen, ich hätte gerne eine SQL-Datenbank, dann läuft Ihre Datenbank auf einem Server bei uns und wird brav auf zwei weitere repliziert, und zwar transaktional sicher, aber Ihre Datenbank ist nicht die einzige auf dem Server. Da liegen noch N andere Datenbanken und ich habe keine Ahnung, wie viele es sind. Ja. Damit bewegen wir uns hier in einem Umfeld, zum Beispiel gerade im SQL, Azure-Umfeld, wo Sie unter Umständen mit stärkeren Performance-Schwankungen rechnen müssen. Ja. Deswegen auch immer asynchrone Architektur und so weiter, weil dann tun wir die Performance-Schwankungen nicht weh. Aber das heißt halt, dass ich meine Applikation umbauen muss. Ja. Das ist übrigens aber auch, warum macht man das? Ja. Ganz einfach, das ist der Grund, warum man Datenbank dreifach repliziert, hochverfügbar, ab $5 im Monat an oder ab 5, 6 Franken im Monat anbieten kann. Ja. Das ist einfach so. Ja. Also kein Vorteil kommt ohne Nachteil. Das sind so die typischen Probleme vom PaaS. Jetzt könnte man meinen, ja, dann pfeifen wir gleich auf das PaaS-Zeug. Ja. Gehen wir alles in Virtual Machines. Ja. Dann braucht man gar nichts umbauen und das läuft da. Ja. Stimmt, ja. Aber PaaS ist definitiv in manchen Bereichen vorteilhaft. Beispiel Nummer 1, wenn ich skalieren muss, ja, dann kann ich das im Plattform as a Service, wenn meine Applikation ready ist, über einen Schieberegler machen. Wenn ich morgen 20 Webserver brauche, dann brauche ich die nicht aufsetzen, ich brauche kein Netzwerk konfigurieren, nichts. Ich mache einen Schieberegler, drücke Save und eine Stunde später spätestens habe ich meine 20 Webserver, auf denen meine Applikation läuft, ohne dass irgendwer irgendwelche Load Balancer konfigurieren muss. Das heißt also, Reaktionszeiten und Effizienz sind bei PaaS wesentlich, wesentlich höher. Und damit wird es in den Total Cost of Ownership, also weil weniger Wartungsaufwand, weil ich mich nicht um das Patch Management kümmern muss, weil ich Updates von Applikationen einfach über einen Upload erledige und den Rest, also sprich das Ganze ohne Downtime zu garantieren und so, macht die Infrastruktur. Wirkt sich alles am Ende des Tages in den Gesamtkosten aus. Ja. Also insofern gibt es auch viele Gründe, die für Plattform as a Service sprechen, aber eben leider gibt es einige Komponenten, die bringt man da einfach nicht rein. Insofern, let's go and start. Ja. So, um jetzt so ein Setup zu erstellen, müssen wir Folgendes machen. Also um Plattform as a Service und Cloud Services miteinander zu verbinden, müssen wir Folgendes machen. Wir müssen ein virtuelles Netzwerk, oder anders formuliert, wir müssen uns entscheiden, wie unsere Compute-Instanzen mit unseren Virtual Machine-Instanzen kommunizieren wollen. Das kann ich über die Public IP-Adressen machen, die jedes Cloud-Service und jede virtuelle Maschine in Azure bekommt. Das kann ich aber auch über ein privates Netzwerk machen, weil ich gebe ehrlich gesagt den SQL-Port 1433 nur mit Bauchweh der großen weiten Welt frei. Ja. Deswegen werden wir ein virtuelles Netzwerk aufsetzen. Dann sehen Sie mal, wie das funktioniert. Dann werden wir eine virtuelle Maschine aufsetzen und werden die in dieses virtuelle Netzwerk reinhängen. Und auf dieser virtuellen Maschine werden wir eine SQL-Datenbank aufsetzen, die auch bei uns lokal auf der Maschine läuft. Ja. Und last but not least werden wir einen Cloud-Service erstellen, das wir dann auch in dasselbe Netzwerk mit aufnehmen und mit unserer SQL-Datenbank verbinden. So. Das erste, was wir machen werden, ist das Windows Azure Virtual Network aufzusetzen. Windows Azure Virtual Network ist eine Infrastruktur, die wir anbieten in unserer Cloud, mit der Sie ein privates Netzwerk in Ihrer Cloud erstellen können. Und optional können Sie darüber hinaus dieses private Netzwerk noch über einen VPN-Channel mit Ihrem eigenen Rechenzentrum verbinden. Das ist so die Idee vom Windows Azure Virtual Networks. Und wir werden das jetzt einfach machen, indem wir auf das Management-Portal gehen. So, ganz kurz, bevor wir jetzt da in die Tiefen dieser Welt eintauchen, wie kommen Sie überhaupt dazu, dass hier sowas wie Virtual Machines, Mobile Services und Virtual Network erscheint? Weil für manche steht das da vielleicht noch nicht drinnen. Ja. Ganz einfach, was Sie machen müssen, ist, Sie müssen auf account.windowsazure.com gehen. Das ist sozusagen das allgemeine Subscription Management Portal. Melden sich da mit Ihrer Live-ID an. Da muss ich immer aufpassen, dass ich das Passwort nicht laut mitsage. Ich muss mir das Passwort nämlich immer mitdenken. So, dann sind Sie auf Ihrem Subscription Management Portal. Gehen da oben auf Subscriptions, ganz wichtig, wählen als erstes die Subscription aus, damit ist, falls Sie nämlich mehrere Subscriptions haben, wollen Sie sicherstellen, dass halt eben das Ding auf der richtigen Subscription liegt. Ja. Gut, und wenn Sie das gemacht haben, dann gehen Sie da oben auf Preview Features und dann sagen Sie hier Try it now, oder Sign Up Again. Ja. Diese Live-ID, die ich hier verwendet habe, die hat es noch nicht. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, warum hat die das dann trotzdem im Portal drinnen? Ganz einfach, weil ich auch einen Microsoft-internen Account habe und diese Live-ID ist auch mit dem Microsoft-internen Account verknüpft. Also das ist keine böse Magie. Gut, dann bekommen Sie das. So, und ich gehe jetzt hier mal in Networks rein und sage, ich würde gerne ein neues virtuelles Netzwerk machen. So, und zwar machen wir ein Custom Create. Gut, wir nennen das Netzwerk, wie nennen wir das? MSZ Tech Days Net. Ja. So, dann muss ich hier etwas auswählen, wie das sich Affinity Group nennt. Affinity Groups können Sie im Portal unter Settings verwalten, ist jetzt ausgegraut. Das ist im Prinzip nur ein Administrationskonzept, mit dem Sie sicherstellen können, dass bestimmte Services, die Sie da über das Portal administrieren, auch immer in den gleichen Locations angelegt werden und dass Sie sich da nicht vertun können. Also zum Beispiel, wenn ich eine Affinity Group My Application habe und sage, alles, was in der Affinity Group My Application liegt, soll in West Europe deployed werden, dann stellt die Affinity Group das sicher. Wir werden das Ganze jetzt eben in West Europe deployen, also in Amsterdam. So. Als nächstes müssen Sie einen Adressraum für Ihr Netzwerk angeben. Da verwendet man interne IP-Adressen, die sind nach außen hin nicht sichtbar. Daher verwendet man die guten alten 192.168.0.0.16. So, wer kennt die Syntax? 2, 3, 4, das sind wahrscheinlich all jene 5, die ein bisschen mehr Administratorenkenntnisse haben. Was ich hier im Prinzip sage ist, das ist mein Address Space für mein privates Netzwerk und die ersten 16 Bit dieser IP-Adresse, also 192 und 168, sind fix vorgegeben, ja, und werden nicht für die Adressvergabe verändert. So, jetzt geben wir ein Subnet an hier, das sagen wir AppVNet Und da sagen wir 192.168.1.0.24. So, diese Adresse muss im Raum des Gesamt-Address-Spaces liegen oder im Raum eines der Gesamt-Address-Spaces und sagt im Prinzip, für dieses Subnetzwerk sind die ersten 24 Bit der IP-Adresse fix und meine Hosts bekommen hinten Adressen von 1 bis 254 halt eben einfach vergeben. Weiter. So, jetzt kann ich hier noch einen DNS-Server angeben. Das macht aber eigentlich nur Sinn, wenn ich entweder vorhabe, einen eigenen DNS-Server in diesem Netzwerk aufzusetzen. Das werden wir nicht machen, daher sparen wir uns das. Oder wenn ich eine VPN-Verbindung, das kann ich aktivieren, indem ich hier klicksel, wenn ich eine VPN-Verbindung in ein lokales Netzwerk in Ihrem Rechenzentrum aufbaue, dann muss ich hier den DNS-Server angeben, der bei Ihnen im Rechenzentrum läuft, sodass ich über das VPN aus Maschinen in der Cloud heraus Ihre Server im eigenen Rechenzentrum vom Namen her auflösen kann, also dass die Namensauflösung da zur Verfügung steht. Wir bauen auch kein VPN, daher können wir uns das alles sparen. Sagen hier weiter. Jetzt wird ein wunderhübsches, tolles Netzwerk erstellt, ein privates virtuelles Netzwerk. So, das dauert jetzt ein bisschen. In der Zwischenzeit können wir hier einfach mal weitergehen. So. Gut, das Szenario oder die Szenarien, für die wir Virtual Networks gebaut haben, das eine ist klar, das, was wir jetzt gerade machen, ein privates Netzwerk in der Cloud für meine eigenen virtuellen Maschinen und Cloud-Services aufziehen. Und das andere, was eigentlich das primäre Szenario ist, ist Hybrid-Szenarien, also sprich On-Premise-Rechenzentren mit Cloud-Rechenzentren zu verbinden. Das sind so die Kern-Use-Cases für Virtual Networks. Was wichtig ist, Virtual Networks basiert nicht auf irgendwelchen Miniatur-Software-basierten VPN-Agents wie der Vorgänger Windows Azure Connect, sondern basiert wirklich auf relativ strengen VPN-Protokollen und Verschlüsselungen und insofern, wenn Sie so ein VPN-Netzwerk einrichten, müssen Sie auch einen von den Standard-Routern auswählen, die IKEV2 und was weiß ich was alles, Verschlüsselung und Hashes unterstützen. Ja. Da gibt es halt eben einen ganzen Haufen Standard-Router. Wenn Sie Software-Routing verwenden, dann können Sie Windows Server 2008 R2 Routing aufwärts zum Beispiel verwenden oder Forefront. Ja. Ansonsten Hardware-Router von Cisco und so weiter, die alle entsprechend auf unserer Webpage dokumentiert sind. In der Zwischenzeit wird das virtuelle Netzwerk schon angelegt sein. Das schauen wir uns nachher dann an. Das heißt, wir gehen gleich zum nächsten Thema über. Virtual Machines. Ich habe es schon im Prinzip erklärt. Virtual Machines ermöglicht es Ihnen, dass Sie Ihre VMs bei uns im Rechenzentrum laufen lassen. Jetzt das eine Kernszenario, das wir ursprünglich für VMs oder mit dem wir ursprünglich für VMs auf den Markt gegangen sind, war halt eben genau das, was ich am Anfang erklärt habe. Alles das, was in Plattform as a Service nicht läuft, schmeiße ich in eine Virtual Machine und dann bin ich auch fein und kann auch in die Cloud gehen. Tatsache ist aber, es gibt noch jede Menge andere Szenarien. Eines der interessantesten Szenarien, das wir im Moment sehen, ist das zweite, das da oben gelistet ist, nämlich das Aufziehen von Test- und Staging- und Demo-Environments. Dafür ist das extrem attraktiv, weil ich innerhalb von wenigen, sage ich mal, Minuten meine erste Virtual Machine aufziehen kann und dann halt die anderen entsprechend dazu. Ich hänge das alles in ein Netzwerk und kann so eine Demo-Infrastruktur aufbauen, die ich jedermann zur Verfügung stellen kann. Und dafür kann das eigentlich jeder nutzen, weil da laufe ich nicht einmal in irgendwelche Legal- oder Compliance-Issues rein. Wir werden jetzt gleich damit beginnen, nachdem das ja doch eine Zeit lang dauert, eine virtuelle Maschine zu provisionieren, wenn dann hier unser virtuelles Netzwerk soweit ist. Ctrl FN F5. So, is created, passt. Puh, jetzt habe ich schon zum Schwitzen angefangen. So, wir machen jetzt hier eine neue virtuelle Maschine. From Gallery, also wenn ich so erweiterte Optionen wie Netzwerk einstellen will, dann muss ich immer From Gallery auswählen. Das, was ich jetzt hier auswähle, ist das zweite Template, nämlich ein Template, wo der SQL Server schon vorinstalliert ist. Das Spannende an diesem Template ist jetzt Folgendes. Diese virtuellen Maschinen werden standardmäßig auf Compute-Stunden verrechnet. Das heißt, für das Betriebssystem brauchen Sie keine Lizenz mitbringen, weil das wird bereits mit den Compute-Stunden abgerechnet. Für alles andere, was Sie darauf installieren, müssen Sie dafür sorgen, dass Sie das korrekt lizenziert haben. Ja. Außer Sie verwenden den SQL Server, dann können Sie nämlich das Image aus unserer Gallery verrechnen und dann gibt es auch einen Pro-Stunden-Preis für den SQL Server, der dann einfach auf den Instanzpreis aufgerechnet wird. Da wird der SQL Server dann auch nur pro Stunde verrechnet und Sie brauchen keine teure, keine Calls oder ähnliches kaufen. Ja. So, ich nehme jetzt dieses Template und sobald Virtual Machines released wird, das wird dann irgendwann in der ersten Hälfte von 2013 voraussichtlich sein, wird dann nicht die SQL Server Evaluation Edition drinnen laufen, sondern die SQL Server Standard oder Enterprise Edition. Aktuell ist es die SQL 2.12 Evaluation Edition und ich sage da MSZ Tech Days SQL. So, vergib dem Ganzen ein Passwort, sagt, das Ganze soll eine Medium-Instanz werden, dass wir da ein bisschen was machen können auch damit. So, Public DNS-Name ist der gleiche wie der interne Maschinenname. So, und jetzt sage ich hier, MSZ TechDaysNet ist mein virtuelles Netzwerk, in das ich diese virtuelle Maschine deployen möchte. MSZ TechDaysNet. Und dann kann ich auch das Subnetz auswählen. Ich habe hier nur ein Subnetz, daher ist diese Entscheidung relativ einfach. Und jetzt gehe ich weiter. Wir betreiben nur eine virtuelle Maschine, also wir werden es jetzt in einer Stunde nicht schaffen, da auch noch SQL Failover aufzusetzen. Würde ich SQL Failover aufsetzen, dann würde ich jetzt hier ein Availability Set erzeugen und dann eine zweite virtuelle Maschine in dasselbe Availability Set reinhängen, weil dann wird nämlich garantiert, dass diese virtuellen Maschinen in komplett unterschiedlichen Bereichen unseres Rechenzentrums deployed werden. So dass wenn der eine Teil des Rechenzentrums Probleme hat, die andere VM, die im anderen Teil läuft, nicht davon betroffen ist. Und das ist die Art und Weise, wie wir hier ein SLA von 99,9% einfach zustande bringen. So, gut. Das heißt, wir haben schon gesehen, so eine Virtual Machine, da kann ich halt eben auf der einen Seite aus der Gallery auswählen, die Betriebssysteme, die unterstützt sind, ja, um die Frage gleich vorwegzunehmen, bei Linux, also grundsätzlich laufen tut so ziemlich alles, was auf einem Hyper-V ab Windows Server 2008 R2 läuft. Ja. Dennoch getestet haben wir es mit diesen hier, ja, einmal jetzt im Preview. Stand. Ja. Das wird sich ein bisschen verändern mit der General Availability, aber die Betriebssysteme werden gleich bleiben. Da wird sich nicht mehr viel ändern. Getestet haben wir es mit denen, das heißt, für die gibt es das SLA. Punkt. Ja. Bei Linux ist es jetzt so, der Grund, warum das wichtig ist, dass man sich auf diese Distributionen stürzt, ist folgendes. Bei Linux-Maschinen läuft ein Agent, ein Guest-Agent im Linux-Betriebssystem, der es unserer Cloud-Infrastruktur ermöglicht, das Linux-Betriebssystem auch auf Verfügbarkeit zu monitoren und zu prüfen. Also ob das Ding eh noch läuft und da ist oder ob man sie irgendwie neu imagen müssen. Und diesen Agent haben wir eben genau mit diesen vier Distributionen getestet. Ansonsten wählen Sie das Image aus oder laden Ihr VHD hoch, das ist eigentlich das nächste. Die zweite Variante wäre halt eben, dass Sie auf Ihren lokalen Hyper-V-Server eine Virtual Hard Disk erstellen, diese Virtual Hard Disk sys-preppen. Nachdem Sie sie sys-gepreppt haben, machen Sie einen Unmount von Ihrem Hyper-V-Server und laden dieses VHD in unserem Blob Storage hoch, also dort, wo man auch die ganzen großen anderen Files wie Videos und Dokumente und so weiter ablegen kann. Und sobald sobald die Virtual Hard Disk in dem Blob Storage liegt, können Sie über die Management-Konsole daraus eine Vorlage, also ein Image, erzeugen, dann erscheint es auch in der Image Gallery und Sie können von dem Image weg viele, viele Instanzen von virtuellen Maschinen erzeugen oder Sie erzeugen eine virtuelle Maschine direkt auf Basis dieser Disk, indem Sie eine Virtual Hard Disk erzeugen. Das heißt, Sie können das auch lokal auf Ihrem Hyper-V-Server vorbereiten. Sie können aber auch den anderen Weg gehen. Also wir haben sichergestellt, dass es eine vollständige Image-Portabilität gibt. Sie können nicht nur Ihr Image vom eigenen Hyper-V-Server nehmen und in die Cloud stellen, sondern Sie können es auch umgekehrt spielen. Sie können eine Virtual Machine aus der Cloud nehmen, dort runterfahren, vielleicht auch süßpreppen, wäre nicht schlecht, ja, runterladen das VHD-Image und dann im eigenen Hyper-V-Server hochfahren. Das funktioniert in der Regel ohne Probleme. Das einzige Problem, das man meistens hat, ist, dass der Upload und der Download relativ lang dauert. Ja. Ja. Gut. Okay. So viel einmal zu Virtual Machines. Die Virtual Machine wird sicher noch nicht fertig sein. Das dauert in der Regel 10 bis 15 Minuten, bis die VM da ist. Ja, sagt noch immer Start Provisioning. Lassen wir nochmal in Ruhe. So. Das heißt, wir gehen jetzt eigentlich dazu über, dass wir uns Cloud Services genauer anschauen. Ctrl Shift, Shift F5. Ja. So. Gut, also die Virtual Machine kann sich jeder vorstellen. Da kriegt man dann einen Remote Desktop Zugang. Das werden wir dann auch noch sehen, sobald die VM da ist. Und in diesen Remote Desktop Zugang können Sie halt die Maschine ganz normal über RDP managen. Gut. Bei Virtual Machines ist es im Prinzip so, Sie kriegen da einen Windows-Server oder einen Linux-Server in der Regel. Alles, was bei Ihnen lokal in einem Windows-Server oder einem Linux-Server läuft, wird auch dort laufen. Gut, das ist Infrastructure as a Service. Jetzt gehen wir über zu Plattform as a Service. Und da haben wir Windows Azure Cloud Services, Windows Azure Websites und Windows Azure Mobile Services. Das, was ich jetzt zeigen werde, nämlich ein Plattform-as-a-Service-Teil über Virtual Network mit einer virtuellen Maschine zu verbinden, geht ausschließlich mit Cloud-Services. Wer das mit Websites oder mit Mobile-Services versucht, dem wird das nicht gelingen, weil es geht einfach nicht. Das wird nicht supported. Gut. Was ich natürlich sehr wohl machen kann, wenn ich so ein Hybrid-Szenario mit Websites und Mobile-Services auch umsetzen will, dass ich in meiner virtuellen Maschine den SQL-Server-Port zum Beispiel freigebe, wenn das Ganze mit SQL-Server laufen soll, und dann über die Public Virtual IP-Adresse mit meiner VM spreche. Das geht natürlich immer. Aber das ist wahrscheinlich für die meisten Szenarien irgendwie nicht ganz so wünschenswert. Insofern schauen uns wir jetzt einfach an, wie man Cloud-Services mit diesem SQL-Server verbindet. Ja. Cloud Services ist eben eine Infrastruktur, die gebaut wurde für hochskalierbare, hochverfügbare und vor allem automatisch gemanagte Applikationen. Also wo das Patch-Management automatisch passiert, wo wenn ich meinen Schieberegler hochziehe und sage, ich brauche jetzt 20 Instanzen, das Deployment der neuen Instanzen vollkommen automatisch passiert und ich nichts damit zu tun habe, keine Management-Operationen, nichts, dafür ist Cloud Services gebaut. In der Regel für all jene, die mehrschichtige, komplexe, skalierbare und hochverfügbare Applikationen bauen wollen. Das ganze Cloud-Service-Thema funktioniert im Wesentlichen so, dass Sie, und jetzt brauche ich einen Stift, dass Sie im Wesentlichen Ihre Anwendung in ein Paket packen. Dieses Paket beinhaltet die Binaries Ihrer Anwendung und ein sogenanntes Definition-File, ein Service-Definition-File. Da steht drinnen, welche Anforderungen Ihre Anwendung an unsere Cloud hat. Also steht zum Beispiel drinnen, die DLL, die da ist, die soll ja auf einem Webserver laufen, in der Website X, und das Exe, das da drinnen ist, das soll in einem Hintergrunddienst laufen, also in einem sogenannten Worker, und der läuft auf einer eigenen virtuellen Maschine. Genauso wie die Web-Applikation auf einer eigenen virtuellen Maschine läuft. Das zweite, was Sie definieren, ist eine Konfigurations- oder ein Konfigurations-File, in dem drinnen steht, wie Ihre Applikation, mit welchen Einstellungen Ihre Applikation arbeiten soll. Und die Einstellung, die für die Cloud da wichtig ist, ist die Nummer der Instanzen für die Web- und Worker die Sie in Ihrem Definition-File drin haben. Also über diese Einstellung, die Sie auch jederzeit zur Laufzeit neu hochladen können oder über das Portal ändern können, können Sie sagen, ich hätte gern so und so viele Instanzen, auf denen meine Applikation läuft. Das Ganze soll dann in unser Rechenzentrum deployed werden. Unser Rechenzentrum stellt sich im Wesentlichen so dar, dass Sie das Portal meistens sehen. Es gibt aber in Wirklichkeit einen Service Management Service, das im Hintergrund arbeitet und das die ganze Verwaltung meiner Cloud Services durchführt. Dieses Service Management Service spricht wiederum mit einem Fabric Controller und dieser Fabric Controller managt virtuelle und physikalische Maschinen, die hinter einem Network Load Balancer liegen. Ja, also so schaut es im Wesentlichen aus. Jetzt, wenn Sie hergehen, und ich zeichne das jetzt einmal da, so gut es geht, zeichne das einmal auf, Sie laden das in der Regel über das Portal hoch. Sie können das aber auch direkt über die Service Management Service, das eine Schnittstelle anbietet, nennt sich Service Management API, hochladen. Das Portal redet nämlich in Wirklichkeit auch nur mit dem Service Management Service. Das Service Management Service speichert Ihr Paket in einem von uns eigenen privaten Storage ab. Dort liegt also Ihr Deployment Package und dann sagt es dem Fabric Controller, du, die TechDays Basel Kunden, die haben gerade eine Applikation deployed, die aus einer Web-Applikation und aus einem Hintergrunddienst besteht und jeder von diesen beiden Services soll auf zwei virtuellen Maschinen laufen. Was der Fabric Controller dann macht, ist, er schaut, wo habe ich noch Platz für vier virtuelle Maschinen und dann zieht er diese virtuellen Maschinen auf unterschiedlichen physikalischen Maschinen im Rechenzentrum hoch. Für die Web-Applikation wird dann natürlich noch ein Public HTTP Endpunkt definiert sein. Das heißt, den wird er dann entsprechend am Load Balancer hängen, um das Ganze eben öffentlich unter einer cloudapp.net URL zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie jetzt das nächste Mal kommen und sagen, ich würde gerne meine Webrolle auf 10 oder auf 4 Instanzen erweitern, dann gehen Sie halt auf das Portal und sagen, die Webrolle soll ab sofort 4 Instanzen haben. Dann geht der da runter, der sagt, aha, okay, das ist diese Applikation, lieber Fabric Controller, wir haben da aktuell 2 Instanzen, macht 2 weitere. Dann sucht sich der Platz im Rechenzentrum, macht die 2, hängt die hinterm Load Balancer und fertig. Wenn jetzt irgendeine von diesen Instanzen kaputt geht, ja, also zum Beispiel diese hier, dann erkennt der Fabric Controller das über eine Kommunikation mit einem Agent, der auf diesen physikalischen und eben in den virtuellen Maschinen läuft und zieht diese Instanz woanders automatisch noch einmal neu hoch. Ja. Das ist das Auto-Managed Environment, das ich im Endeffekt bei Cloud Services vorfinde. So, und ich werde sowas bauen kurz, indem ich einfach ein Visual Studio aufmache. Ctrl-Shift-B, ich klicke das, starte das Visual Studio, mache eine neue Applikation, ein neues Projekt. Und dieses Mal mache ich es gleich als Cloud-Service-Projekt, sage hier Windows Azure Cloud Service, sage hier TechDays Frontend, Enter. So, dann fragt er mich hier, was mein Cloud-Service denn alles beinhalten soll. Ich sage hier jetzt einmal, ich hätte gerne eine ASP.NET MVC 3 Webrolle. Und diese Webrolle heißt TechDays Front. Enter. Könnt dann noch andere Dinge wie einen Background Worker hinzufügen und so weiter. Das brauchen wir jetzt aber für unser Szenario nicht. So, dann sage ich hier mal OK. Jetzt legt er mal ein neues ASP.NET Projekt an. Das sieht man daran, dass hier der Standard ASP.NET MVC Dialog kommt. Und ich sage hier OK, bitte, machen wir ein neues Projekt gerne. Und parallel dazu legt er ein sogenanntes Cloud-Service-Projekt an, wo er dieses ASP.NET MVC-Projekt in Wirklichkeit mit dieser Cloud-Konfiguration verknüpft. Also er sagt, dieses ASP.NET MVC-Projekt soll in Windows Azure auf einer virtuellen Maschine mit einem Webserver laufen und einen Endpunkt auf Port 80 zur Verfügung stellen. Das letzte, also Endpunkt auf Port 80 zur Verfügung stellen, das kann ich hier entsprechend konfigurieren, indem ich in mein Cloud-Service-Projekt reingehe und dann die Einstellungen mir anschaue. Also da kann ich zum Beispiel einstellen, auf welcher Instanzgröße ich laufen möchte, wie viele Instanzen ich gerne hätte von meiner Applikation 2 zum Beispiel. Diverse Einstellungen kann ich verwalten. Diagnostics kann ich aktivieren oder deaktivieren, wir brauchen es jetzt nicht. Und zum Beispiel hier kann ich die Endpunkte definieren. Also hier sehen wir, ein Endpunkt auf Port 80 ist konfiguriert für diese Webrolle. Ich kann da auch noch zusätzliche Endpunkte freigeben. Wenn ich zum Beispiel für meine Webrolle einen optimierten Endpunkt für Uploads von großen Datenmengen haben möchte, hoppala, jetzt habe ich ein bisschen zu früh geklickt, dann sage ich, ich füge einen neuen Endpunkt hinzu und das soll ein UDP-Endpunkt sein, zum Beispiel. Auch das brauchen wir nicht. So. Das ist mein Cloud-Service-Projekt. Was ich jetzt hier machen werde, ist folgendes. Unter Models werde ich mir ein Datenmodell generieren, Add New Item. Und zwar wird das ein ADO.NET Entity Data Model sein. Simple Model nennen wir das. Enter. So, und das generieren wir von einer lokalen Datenbank, die wir hier haben. So, Moment, da muss ich kurz einmal meinen lokalen SQL-Server starten. Start SQL Express. Das mache ich deswegen, weil das ist ein Tablet. Ich sitze sehr viel im Flugzeug, wie man sich vorstellen kann, zwischen Wien und Zürich. Und alles, was unnötige Energie braucht, schalte ich eigentlich aus, wenn ich im Flieger sitze, damit heute der Akku länger. So. Gut, passt soweit. Das ist gestartet. Daher können wir hier sagen New Connection, Local SQL Express. Wählen dann hier eine unserer Datenbanken aus. Wir nehmen die gute alte Northwind-Datenbank, die verfolgt mich schon seit gut 13 Jahren. Eigentlich fast seit 15 Jahren. So, next. Wir generieren uns die Categories und die Products, wobei wir werden nur die Products verwenden. Das mache ich nur deswegen, dass das Entity Data Model nicht so leer ausschaut. So, gut. Dann kompiliere ich das Ganze einmal. Und füge eine View hinzu. Save. Kompiliere das Ganze. So, und damit wir nicht zu viel Zeit in HTML und Co. verbringen, nehme ich den Home-Controller und baue eine neue Index-View. So, also sage hier Add View Index. Und dann sage ich, mache gleich eine strongly typed View auf Produkte. Product. Scaffold Table List, damit wir die Liste der Produkte kriegen und sage hier mal Add. So, das ist also jetzt auf IEnumerable Product das View Model von meiner Liste. Das heißt, wenn ich jetzt in meinen Controller reingehe, Controller, und hier in Index reingehe, dann mache ich einfach nichts anderes als var Product Context equals New Northwind Entities, Control Punkt, passt. So, der List den Connection String, also aus dem web.config, und dann sage ich hier, okay, var products equals context.products.toList und das übergeben wir meiner View products. Ctrl-Shift-B. So, wenn ich das jetzt lokal hier starte, dann wird er mir hier unten im Eck etwas starten, das nennt sich Windows Azure Simulation Environment. Das simuliert mir das Cloud-Service-Environment auf meiner lokalen Maschine. Ich kann mir dann auch anschauen, was sich da alles abspielt. Ja, jetzt habe ich hier ein kleines Problem. Und zwar hat er hier gesagt jetzt, dass mein Compute-Service wieder heruntergefahren wurde, weil nämlich ein Port blockiert ist. Auf das wird er jetzt gleich drauf kommen. Den dieses, was? War spannend. Ja, es geht. Okay, aber an und für sich den Management-Port, der geht nicht, weil ich hier ein kleines Multi-Monitor, Multi-Maschinen-Maus-Tool laufen habe, das genau den gleichen Port verwendet wie dieser Compute-Emulator. Also das ist jetzt meine Lösung, die hier lokal läuft. Ich kann dann auch hier den Compute-Emulator mir anschauen und sehe halt dann hier, laufen zwei Instanzen. Und diese zwei Instanzen laufen in unabhängigen Prozessen. Auf dieser http 127.0.0.1 URL wird auch brav auf diese zwei Instanzen weiterverlegt. Also der Traffic aufgeteilt. Das heißt, ich kriege wirklich so eine Art virtuelles Load Balancing in meinem lokalen Simulation Environment. So, was wir jetzt machen, also jetzt läuft das Ganze mal lokal, das ist grundsätzlich ja gut. Ja. Jetzt schauen wir mal, wie es unserer virtuellen Maschine geht. So. Schauen wir mal, wie es dieser schönen Maschine geht. Ist dann immer ab so einem gewissen Zeitpunkt. Ach. So, okay, jetzt da verbinde ich mir mal da zu meiner virtuellen Maschine, TechDay SQL. Mache hier ein Connect. So. Connect, also wir sehen, das ist keine große Sache, es ist einfach eine virtuelle Maschine, die da angelegt wurde und die halt in einem bestimmten Netzwerk läuft. Nämlich in dem Netzwerk, das wir hier unten im Virtual Networking konfiguriert haben. Jetzt der erste Login wird natürlich ein bisschen dauern, insofern können wir derweil noch was anderes machen. Wir können noch einmal zurückschauen auf das Netzwerk, Networks, MSZ TechDaysNet und AppVNet heißt dieses Netzwerk. Denn was wir ja schlussendlich erreichen wollen, ist Folgendes. Wir wollen haben, dass unser Cloud-Service, das wir jetzt gerade gebaut haben und lokal debuggt haben, den SQL-Server unserer virtuellen Maschine verwendet. Was heißt das? Wir müssen das Cloud-Service in dasselbe Netzwerk legen wie die virtuelle Maschine, sonst können die zwar nicht miteinander reden. Gut. Definieren wir das in der Konfiguration für unser Cloud-Service. Und zwar, jedes Cloud-Service hat da unten Konfigurationen, nämlich eine Service-Definition. Die Service-Definition sagt, okay, diese ASP.NET-MVC-Applikation gehört in einen Web-Server, diese Backend-Worker-Role gehört in eine Worker-virtuelle Maschine, die asynchron im Hintergrund läuft und so weiter und so weiter. Und dann gibt es eben Konfigurationseinstellungen. Und da ist das Wichtige jetzt diese service-configuration.cloud.cfg. Da sehen wir übrigens auch, dass da drinnen steht, dass dieses Teil mit zwei Instanzen laufen soll. Ja. Und hier fügen wir jetzt eine Konfiguration hinzu, und zwar eine Network Configuration, und sagen Virtual Network Site Name equals so MSZ TechDaysNet. MSZ TechDaysNet heißt das Ganze. So, und jetzt da, das ist sozusagen meine Site, für die diese virtuelle Maschine konfiguriert wird. Ja. So. Und dann gibt es noch Address Assignments für meine Instanz, Rolle, TechDays Frontend, Front. Also das ist jetzt der Name der Webrolle, der da oben definiert ist. Also für diese Webrolle wollen wir in Subnet, Subnet Name equals AppVNet drinnen liegen. Ja. Und das brauchen wir eigentlich. Moment einmal. Ah, da hat sich ein bisschen was verändert zwischen den SDKs. Wow. So, also in diesem Subnet soll das Ganze eben liegen. So mache ich die Netzwerkkonfiguration für meine Rolle am Ende des Tages. So, und dieses Element muss leer sein. Ja. Safe. So, das ist die Netzwerkkonfiguration für meine Rolle und mit dem kann ich das dann im Prinzip deployen. Das wird sie wahrscheinlich nicht mehr ausgeben. Was sagt er da noch? Warum bietet er das dann an? So. Das sollte eigentlich alles passen. Gut, in dieses VNet soll das Ganze deployed werden. So, jetzt schauen wir mal zu unserer virtuellen Maschine. Ja, also die ist soweit einmal fertig. Das ist jetzt ein Windows Server 2008 R2. Da gibt es jetzt ein SQL Server Management Studio. SQL Server Management Studio. Der erste Start von dem Management Studio wird sich auch ein bisschen noch in die Länge ziehen. Daher schauen wir uns noch was anderes an, nämlich ipconfig. So, hier sehen wir nämlich, dass diese Maschine eine IP-Adresse 192.168.1.4 erhalten hat. Diese IP-Adresse ändert sich nicht mehr für die gesamte Lebensdauer der virtuellen Maschine. Das heißt, solange diese virtuelle Maschine nicht gelöscht wird, bleibt diese IP-Adresse gleich. Was so viel heißt wie, wir können eigentlich bedenkenlos in unser Cloud-Service reingehen, also das wieder minimieren. Wir können eigentlich in unser Cloud-Service reingehen und im web.config den Connection-String uns raussuchen, in der guten alten neuen, Entity Framework Section, Shift, Alt, Enter, damit wir das vollwertig sehen. Und da gibt es irgendwo die Northwind Entities Connection String. Und das, was wir jetzt hier machen, ist im Prinzip nichts anderes, als wie hier zu sagen 192.168.1.4. Das ist nämlich die virtuelle IP-Adresse meines SQL-Servers. Und auf das soll einfach dieses Teil hier zugreifen. So, Shift, Alt, Enter. So, was wir jetzt als nächstes machen ist, wir publishen dieses Teil, nachdem wir alle Connection Strings sauber eingetragen haben, sagen wir jetzt hier mal Publish, auf meine Windows Azure Subscription, Next. Hier machen wir ein neues Cloud Service, MSZ Tech Days Front. So, das dauert jetzt wieder. Der lädt jetzt gerade die Azure-Konfigurationen vom Netz nach. Das ist jetzt ein bisschen langsam, aber es macht nichts. Wir haben ja Geduld. Tja. Na? Da tut sie aber nicht viel, ja? So, machen wir das noch einmal. Publish. Für diese Subscription. Weiter. Ja. Naja, solange ich das nicht machen kann. Ah ja. West Europe, okay, jetzt hat es dann doch geklappt. So, also ich erstelle ein Cloud-Service in West Europe. Dort liegt ja auch meine virtuelle Maschine. By the way, virtuelles Netzwerk über Azure Data Center hinweg, nur über VPN. Also das geht nicht direkt so intern. Ja. Weil das sind ja auch zwei unterschiedliche Sites. Dann sage ich hier sicherheitshalber Enable Remote Connection für Troubleshooting. So, Account Expiration setzen wir auf das da. Und dann sagen wir hier noch Enable Wet Deploy, falls wir einen Fehler haben, dass wir schneller wieder deployen können, als wir das komplette Deployment neu machen, weil das dauert nämlich zu lang. Und jetzt gehe ich einfach weiter, sage speichere das als Publishing-Profil und jetzt publische meine Webrolle. Jetzt sagt er noch, du hast Web Deploy enabled, das ist eigentlich nur fürs Development, du verwendest ein Self-Signed Certificate und so weiter und dem solltest auch vertrauen. Jetzt packaged er das Ganze, also erstellt dieses CS-Pack und dieses CS-CFG-File, was ich in meiner Skizze dargestellt habe, lädt es über das Portal hoch und feuert meine Maschinen hoch. Ja. Das wird sich zwar jetzt nicht mehr ausgehen, aber ich glaube, die Kernaussage dessen hier ist einfach die, dass Sie in Ihrer ServiceConfiguration.cloud die Network Configuration mit den Address Assignments für das entsprechende VNet in Ihrem Virtual Network machen müssen und dann können Sie mit der IP-Adresse auf Ihren SQL Server zugreifen. So, was natürlich jetzt noch beim SQL Server fehlt, wenn wir wieder zurückgehen in den RDP Connect, also da müssen wir jetzt natürlich unsere Datenbank reinkriegen. Das würde ich über einen Restore der Datenbank machen. Backup lokal erstellen, Backup raufkopieren und dann das Restore hier machen. Was hier aber noch wichtig ist, Firewall, weil die Firewall ist standardmäßig ja komplett zugeschalten. Das heißt also, Sie müssen schauen, dass Sie auf Inbound Rules, New Rule, den 1433er Port freischalten. 1433, Next. So, das machen wir zu. Allow the connection, Next. So, und dann sagen wir SQL Incoming. So, jetzt habe ich hier auf der Maschine zwar den Port freigeschalten, aber public ist er nicht frei. Warum? Weil ich, wenn ich hier auf meiner virtuellen Maschine nachschaue, MSZ Tech Days, wenn ich den 1433er Endpunkt freigeben möchte, dann müsste ich hier auf Endpoints gehen und den Endpoint entsprechend hinzufügen. Also das ist die Windows Azure Firewall und Load Balancer Konfiguration hier. Solange Sie hier den 1433er nicht freigeben, ist er nur innerhalb Ihres virtuellen privaten Netzwerks freigegeben und Ihre Webrolle kann auf die Datenbank im SQL Server zugreifen. Ja. Gut. Nachdem wir jetzt am Ende angekommen sind von der Zeit, würde ich sagen, also die wichtigsten Kernelemente haben wir gesehen. Cool. Ohne der Animation schaut das recht witzig aus, gell? So. Noch einmal. Warum tun wir das alles? Ja, warum mache ich nicht einfach alles in Virtual Machines? Ist viel leichter und wir verdienen auch besser dran. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Ja. Computstunden gingen immer gut. Ja. So. Nehmen Sie an, Sie müssen skalieren. Ja, wie machen Sie das bei einem Cloud-Service? Sie gehen ins Portal. So, Sie gehen ins Portal, gehen auf das Cloud-Service. Wo ist es denn? Cloud-Service. Ah, jetzt läuft wieder alles. Gehen auf den Shop, gehen auf Scale. Der läuft jetzt mit 4 Instanzen. Das ist für mich jetzt eher weniger notwendig, wenn ich ehrlich sein soll, weil so viele Leute kaufen in meinem Shop nicht ein. Safe. Ja, jetzt werden 3 Instanzen vernichtet und ich zahle wieder auch nur mehr für die eine Instanz. Machen Sie das einmal mit einer Virtual Machine. Interessanter ist natürlich die andere Richtung. Ja. Das ist mit der Virtual Machine fast genauso leicht. Ja. Aber in die andere Richtung, stellen Sie sich das einmal vor, wenn Sie das mit Virtual Machines machen. Was machen Sie? Sie setzen die VM auf, Sie kopieren die Applikation drauf, Sie fügen die VM in das virtuelle Netzwerk drauf, Sie konfigurieren den Load Balancer Endpunkt, Sie prüfen, ob das alles funktioniert und dann funktioniert es hoffentlich. Ja. Gut, hoffentlich haben Sie das alles geskriptet mit der PowerShell. Gehen tut es nämlich, ja. Sie können das komplett automatisieren. Viel Spaß beim PowerShell-Skripten. Ja. Gut. Treffen wir eine zweite Annahme. Sie müssen Ihre Applikation, Sie haben jetzt Ihre Applikation in Virtual Machines auf 10 Webservern deployed, die load balanced arbeiten. Sie müssen ein Update einspielen. Was werden Sie machen? Sie werden die 10 Server in 3 Gruppen oder 2 Gruppen einteilen, werden die erste Gruppe offline nehmen vom Load Balancer, also den Endpunkt disablen im Windows Azure Portal, werden überall ihr Update einspielen, werden überall das Update verifizieren. Wenn das überall verifiziert ist, dann aktivieren Sie die 4 Maschinen wieder, indem Sie sie wieder auf den Load Balanced Endpunkt hängen und dann machen Sie das Gleiche mit der zweiten Gruppe auch. Und dann sind Sie fertig. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie müssen ein komplettes Staging-Environment aufziehen und dann einen VIP-Swap der Virtual-IP-Adressen machen. Ja. Dann spielen Sie das Ganze mit 2 kompletten Setups von Virtual Machines. Auch wenn Sie das alles automatisieren können und skripten können, das geht definitiv, klar. Aber mein Punkt ist, mit Cloud-Services, ja, schießen Sie einfach ein zweites Deployment-Paket hoch in ein Staging-Environment und drücken dann im Portal einen Button, VIP-Swap, und er tauscht das Staging-Environment mit dem Production-Environment aus und Sie sind fertig. Ja. Wenn Sie ein In-Place-Upgrade machen bei Cloud-Services und ein neues Paket hochladen, selbst aus dem Visual Studio heraus geht das, Sie laden das neue Paket hoch und Windows Azure teilt das Deployment in sogenannte Upgrade-Domains, Also mach genau das, was sie bei Virtual Machines manuell machen müssten. Nimmt die erste Upgrade-Domain, upgrade offline, upgraded, nimmt sie wieder online. Nimmt die zweite Upgrade-Domain offline, updated, nimmt sie wieder online. Dritte Upgrade-Domain offline, updated, nimmt sie wieder online. Voll automatisiert. Ja. Und das müssten sie halt bei Virtual Machines selber machen. Aber natürlich wissen wir, leider läuft nicht alles so gut im Pass, weil das Environment vorgegeben wird, weil Load Balancing, Stateless und so weiter alles Charakteristika sind, mit denen man umgehen muss. Und insofern die Idee, das alles zu kombinieren. Also wir sagen, wir lassen Teile in Plattform as a Service laufen, wo wir auch wirklich von dieser Flexibilität und Elastizität eben profitieren können und davon profitieren können, dass wir das Teil einfach kaum managen müssen. Ja. Und dort, wo es halt nicht geht, verwendet man Virtual Machines. Ja. Und der Grund, warum ich Virtual Machines verwendet habe, vielleicht ganz kurz nur mit SQL Server ganz konkret, ist folgender. Azure SQL Database, also das Plattform as a Service Datenbank Offering, kann nicht alles, was der SQL Server kann. Wie zum Beispiel CLR Stored Procedures oder Business Intelligence OLAP. Ja. Wenn Sie das brauchen, dann ist das perfekt für so einen Mixbetrieb. Sie lassen den vollen SQL Server in einer VM laufen und der Rest läuft auto-managed in Plattform as a Service. Ja. Damit können Sie von beiden Welten profitieren, von der Effizienz, von Plattform as a Service und von der vollen Kontrolle, wenn Sie es brauchen, bei Infrastructure as a Service. Und in diesem Sinne möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich weiß, es war viel Inhalt. Es gibt noch eine Geschichte, ja. Und zwar gibt es bei uns am Stand so coole große Poster. Also wer mal am Abend auf der Couch Zeit hat, der kann das so zum Zeitunglesen verwenden, ja, oder einfach im Büro aufhängen. Einfach abholen, wir haben genug davon. Und es ist eigentlich fast alles drauf, was man so an Komponenten oder von Komponenten Bescheid wissen sollte. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass es für Sie gepasst hat, dass Sie ein paar Ideen mitnehmen konnten, dass es nicht so viel Content für die 60 Minuten war. Ich glaube, ich habe mir etwas viel vorgenommen. Hoffe, dass es trotzdem spannend war und würde mich freuen, wenn wir uns bei den nächsten TechDays wiedersehen oder wenn Sie Fragen haben, Feedback haben, gerne. Vielen Dank.